Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, God. No. 2 seconds on the clock.
Football O'Clock.
Es ist Zeit. Es ist Zeit für American Football. Es ist Zeit für die National Football League. Es ist Zeit für den NFL Draft 2025. Und es ist endlich wieder Zeit für ihn. Eines der Aushängeschilder, der wohl sympathischste American Football Spieler österreichischer Prägung. Er ist wieder da. Und das Ganze hier bei Winter Day Football O'Clock. Bernhard, 2 lange Monate. Das hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt. Schön, dass du endlich wieder in der Winter Day Football O'Clock Leitung bist.
Ja, servus. Freut mich auch wieder. Fühlt sich sehr zu Hause an. Jetzt, wo ich wieder in Arizona bin, natürlich wieder vor dem Computer und mit dir reden. Aber ja, in Österreich ist mir nicht so aufgefallen, dass wir das jetzt nicht mehr machen, weil ich eh recht viel um die Ohren hatte und auch die Zeit mal gern genutzt habe in der Offseason für andere Dinge. Aber jetzt in Arizona, da fühlt es sich wieder sehr passend an, auf jeden Fall.
Wir haben viel vor, nicht nur heute, sondern auch was das restliche Kalenderjahr anbelangt. Es gab die letzten Wochen und Monate immer wieder Fragen, wann kommt ihr denn wieder, wann gibt es denn wieder Inhalte? Wir handhaben das hier heute, wie eigentlich in beiden bisherigen Offseasons, die uns gemeinsam vergönnt waren. Wir machen heute eine Draft-Review-Folge. Wir machen im Juni zum Mandatory Minicamp mit hoher Wahrscheinlichkeit eine kleine Update-Folge und werden uns dann im Laufe des Training Camps dann auch wieder den Agenten rund um deinen Active Roster Battle beziehungsweise auch deinen Kaderplatz widmen und sind dann mit Woche 1 der NFL Saison 2025 wieder regelmäßig für euch da. Das war vergangene Saison, vergangene Staffel schon einmal Breaking News, dass wir eine definitive dritte Staffel oder definitiv eine dritte Staffel lancieren werden. Aber konzentrieren wir uns erstmal auf das Hier und Jetzt und vielleicht auch auf das, was die letzten Wochen und Monate passiert ist. Die letzte Folge, die wir gemeinsam bestreiten durften, das war unsere Super Bowl Analyse, als wir im schmucken Winter Day Studio ein klein wenig die Keyplays sezieren durften, ein klein wenig auch auf unsere Zeit in New Orleans zurückblicken durften. Was ist seither im Leben des Bernhard Zajkowicz passiert?
Ja, eigentlich recht entspannt. Also ich brauche immer 1-2 Wochen, bis ich mich in die Routine dann entweder hier in Arizona oder eben jetzt in dem Fall daheim in Österreich wieder einlebe. Und ja, aber dann habe ich eigentlich die Zeit genossen mit Familie, Freunden und natürlich ganz viel trainiert auf der Ravelin bei den Vikings und ja, hatte gutes Off-Season-Training, fühle mich gut. Und ja, war irgendwie eine gute Zeit. Ist jetzt recht wenig passiert, irgendwie so außerhalb von dem, aber war eine gute Zeit. Ich habe das gebraucht. Dieses Jahr war ich länger zu Hause als die Jahre davor. Letztes Jahr, glaube ich, war ich nur ein paar Wochen daheim und dann habe ich eigentlich die ganze Offseason hier gemacht. Aber ja, das war eines von den Sachen, die ich ein bisschen ändern wollte, diese Offseason. Und ich denke, das war eine gute Entscheidung und ich habe mich gut vorbereiten können.
Für all diejenigen, die uns vielleicht zum ersten Mal hören oder für auch Returning Listeners, die beim Format nie so ganz durchblicken, wie viele Teile jetzt geplant sind, eines vorweg. Dieses Mal gibt es genau 2 Rubriken bei uns. Wir sprechen über dein Team, über die Arizona Cardinals und was dort am Draft Weekend passiert ist. Und wir sprechen in einem zweiten Teil über die Draft Review 2025. Da blicken wir auf ein paar Storylines, auf ein paar Athleten, die dir vielleicht ins Auge gestochen sind und hören auch von unseren Hörerinnen und Hörern, die viele kluge, viele spannende Fragen eingeschickt haben. Und so wie wir das aufarbeiten und auch vorbereiten, ist, dass wir oder ich dir immer so die Themenkomplexe übermittle, über die ich mit dir sprechen möchte. Du dich natürlich akribisch vorbereitest. Und das Lustige, gerade für diese Episode war das sehr, sehr viele Fragen, die du ohnehin schon als, wenn man so will, Hausaufgabe bekommen hast, dann auch von der Userschaft gekommen sind. Und kurz vor Redaktionsschluss, wenn man so will, kam da noch eine, die sich deiner Workout-Routine gewidmet hat, beziehungsweise wo jemand wissen wollte, wie du denn in der Offseason trainierst, ob du anders trainierst als während der Saison. Das ist anzunehmen. eine Frage, die ich auch so auf der Agenda hatte. Und gerade weil du heuer oder in diesem Jahr, in dieser Offseason mehr zu Hause in Wien warst, als quasi unter Beaufsichtigung in der Facility der Cardinals. Hat sich deine Workout-Routine geändert? Wenn ja, wie? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, dezent. Also ich glaube, wir haben in der letzten Folge darüber geredet, dass man, wenn man das schon ein bisschen macht, dass man dann eine recht gute Idee hat von dem, was wichtig für seinen eigenen Körper ist und was man so braucht, wie das Timing quasi ist, wie lange man braucht, um wieder in gute Form zu kommen, beziehungsweise diese Ansteigerung. Es soll ja nicht sein, dass es wieder Vollgas losgeht, 100%, und das hält man dann für 6 Monate, bis die Saison losgeht, sondern es ist immer so eine leichte Steigerung, dann wieder Ruhephasen auch drinnen und so. Aber ich glaube, die größte Änderung jetzt per se am Workout selber ist, dass ich öfter am Feld bin, wenn ich zu Hause bin. Also ich glaube, das generelle Arbeitsding ist relativ ähnlich. Also wie viel ich im Gym bin, wie viel ich am Feld bin, wie viel Sprünge ich mache, was auch immer. Ich glaube, das ist relativ ähnlich zu dem, was ich letztes Jahr hier gemacht habe. Ich glaube, ich bin einmal öfter am Feld gewesen daheim und ja, aber ich weiß nicht, also für mich ist das einfach eine Zeit, wo ich quasi daheim sein kann, wo ich mit meinen Freunden, meiner Familie wieder ein bisschen connecten kann, weil das natürlich schwer ist, wenn man auf der anderen Seite von der Welt ist, und mir ist das persönlich einfach sehr wichtig, und mental ist das auch eine Phase, wo ich mich wieder neu aufladen kann und Kraft sammeln kann für die neue Saison. Und deshalb ja, fand ich, war eine gute Entscheidung. Das Training selber, mir ist dann schon ein bisschen fad geworden gegen Ende von jetzt, also die letzten paar Wochen, weil ich halt meistens alleine gelaufen bin, weil die Vikings halt schon ihr Training gestartet haben und so. Das heißt, die laufen am Abend oder sind am Abend im Gym. Deshalb ja, da waren wir dann manchmal ein bisschen fad am Feld und hätte lieber wen dabei gehabt zum Laufen. Aber ja, dafür habe ich mich jetzt umso mehr gefreut, wieder hier mit allen am Feld zu sein und mit allen im Gym zu sein. Und das macht es schon leichter auch irgendwo, motivationstechnisch, aber ja, einfach dieser mentale Aspekt, dass ich daheim sein kann, meine Leute sehe, und ja, das war auf jeden Fall wichtig und das war der Gedanke dahinter. Und ja, ich würde es jetzt nicht andersrum machen, um ehrlich zu sein. Ich bereue natürlich auch nicht, dass ich letztes Jahr länger hier war, weil sonst wüsste ich es ja auch nicht, aber das Trainings- oder der Trainingseffekt, zumindest so wie ich ihn wahrnehme, ist so ähnlich, dass ich nichts verliere oder gaine, je nachdem, wo ich trainiere. Und dann denke ich mir, okay, bevor ich 2 Stunden am Tag trainiere und dann 10 Stunden auf der Couch liege oder keine Ahnung, irgendwas anderes mache, hier die Zeit totschlag, bin ich lieber daheim und ja, habe quasi so Quality Time, wie ihr das sagt.
Extrem spannend, und wir werden dann spätestens im Rahmen unseres Mandatory Minicamp Updates dann auch rausfinden, wie viel dir das alles gebracht hat. Das hört sich sehr positiv an, und allein schon die Tatsache, mehr Zeit mit Freunden und Familie wirkt jetzt irgendwie von außen betrachtet oder auf mich schon mal mehr als nur positiv, und die Workouts und alles, was man dann in der Facility abspulen muss, das kennst du ab der letzten Jahre natürlich ohnehin in- und auswendig. Es wird eine spannende Saison für die Arizona Cardinals. Es wird ein spannendes Training Camp für die Arizona Cardinals. Das liegt natürlich auch am NFL Draft 2025. Darüber wollen wir sprechen, aber eben vor allem über dein Team. Das sind die
Arizona Cardinals.
General Manager Monty Ossenford hat wieder mal gekocht. Das war so den diversen Messageboards und auch Social Media Auftritten zu vernehmen. Wir werden gleich dazu kommen. Zuallererst wie immer die Frage: Wie hast du denn den Draft verfolgt, die 3 Tage in Green Bay?
Ja, zum Beispiel gestern habe ich mehr oder weniger den ganzen verpasst, weil ich Pickleball spielen war. Aber die erste Runde, die verfolge ich meistens halt so über Social Media, weil die dauert halt irgendwie so ewig. Da passiert recht wenig, deshalb sehe ich dann auf Social Media, wer wen nimmt. Und ja, der 3. Tag, den habe ich so ein bisschen mitverfolgt, aber nicht wirklich. Also eher so nebenher. Die erste Runde ist natürlich immer recht interessant, weil das auch sehr wegweisend für die Teams sein kann oder ist, weil es halt ein großes Commitment ist, allein vom Geld. Wie Genty zum Beispiel, der als Second Highest Paid Running Back einfach ist, was komplett geisteskrank ist. Und das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ich habe dann auch angefangen zu fragen, wie es überhaupt ursprünglich dazu gekommen ist, dass Draft-Picks überhaupt einen Signing-Bonus bekommen, weil für mich das irgendwie so komisch ist. Ich meine, jetzt mit NIL im College macht es schon mehr Sinn, weil sie sagen, ja gut, dann bleibe ich einfach im College, wenn ich nicht mehr Geld bekomme. Aber ja, ich fand das irgendwie recht lustig irgendwie. Aber der Coach hat dann irgendwie gemeint, dass es mal einen Spieler gab, die halt einfach gesagt haben, ja gut, dann spiele ich nicht, wenn du mir nicht so und so viel Guaranteed gibst. Und jetzt mit der letzten CBA wurde das dann quasi aufgerollt, sodass es halt strukturiert ist, wie viel die Geld bekommen. Aber mindblowing einfach, wie viel Geld da dahinter ist.
Ich glaube, du kannst dich nicht an die graue Vorzeit dieses Regulativs erinnern. Und es war in jedem Fall noch bei einem Quarterback namens Sam Bradford, first overall, damals zu den St. Louis Rams. Und ich glaube, dann zuletzt bei Matthew Stafford, damals first overall Draft Pick bei den Detroit Lions der Fall, bevor es dann diese Rookie Wage Scale gab mit dem neuen CBA. Das dürfte um den 09-10 Dreh herum gewesen sein. Matthew Stafford und Sam Bradford waren damals, weil die Gehälter und die Signing-Boni bei den Rookies immer weiter nach oben gegangen sind, automatisch die jeweils bestbezahlten Quarterbacks, ohne überhaupt einen einzigen Pro-Snap genommen zu haben. Und das ist dann so ad absurdum geführt worden, dass die NFL gesagt hat, da muss was verändert werden. Es sind immer noch sehr, sehr gute Gehälter, die gezahlt werden an Spieler, die noch keinen einzigen Profi-Snap genommen haben, aber sicher eine Richtung, die nicht ganz verkehrt ist von der NFL. Wenn wir auf den Draft der Cardinals blicken, dann bleibt über 7 Picks, die getätigt worden sind, 6 davon auf der defensiven Seite des Balles. Inwiefern hat dich das bei dieser Draft-Class verwundert, bestätigt? War das irgendwie Thema für dich, hoppla, so viel mehr Defense als Offense?
Ich weiß nicht. Ich finde, also wenn man die Performance von letzten Jahren schaut, denke ich schon, dass die Offense über längere Strecken solider war als die Defense. Also man hat, glaube ich, schon in einigen Spielen gesehen, dass halt einfach ein paar Playmaker fehlen oder ein bisschen Talent halt einfach fehlt in unserer Defense. Und ja, auf der anderen Seite in unserer Offense ist halt auch schon viel mehr Geld gebunden, weil wir gerade über das Geld geredet haben. Wir hatten Paris Johnson, dann haben wir Marvin Harrison Jr., die beide unter Monty und Jonathan Gannon gedraftet worden sind, und dass jetzt halt mal ein First-Round-Draft-Pick und einige andere Picks noch in die Defense gehen, denke ich, ist okay. Und ja, ist gute Balance, denke ich, fürs Team.
Weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast von der Pressekonferenz, die Jonathan Gannon und sein Staff nach Tag 1 im Draft gegeben haben. Ein von Ohr zu Ohr grinsender Jonathan Gannon, der gesagt hat, Walter Nolan war der absolute Wunschspieler, extrem hoch am Board. Man konnte es nicht fassen, dass er mit der 16 dann tatsächlich auch noch zu haben war. Mhm. Wann hast du Jonathan Gannon das letzte Mal so glücklich gesehen, wie offenbar an Draft Day Number One?
Ich glaube, der kommt in den Medien manchmal ein bisschen anders rüber, als er eigentlich so ist, aber der Typ grinst eigentlich fast ständig. Also, ich weiß nicht, also zumindest in den Meetings und so. Natürlich, wenn das Meeting läuft, dann ist er ernst und dann bringt er seinen Punkt rüber, aber er ist generell ein sehr lebendiger, fröhlicher Mensch. Deshalb, ja, also es ist keine Seltenheit, dass man den grinsen sieht, aber so glücklich natürlich sieht man ihn selten. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, wenn der Head Coach sehr zufrieden ist mit dem First-Round-Draft-Pick. Und er kommt auch von der Defense-Seite, deshalb, er wird sicher verstehen, was das bedeutet für das Scheme, was sie laufen in der Defense. Und ich denke, das war ein guter Pick. Ich hoffe, er wird so sein, wie sie ihn sich vorstellen.
Vor allem, was man so gelesen hat, sollen die Picks von Nolan, auch Jordan Birch, der Cardinals Defense noch mehr Tiefe an der Line geben, auch Variabilität, ob man mit 3-Down-Linemen, 4-Down-Linemen spielt. Das könnte extrem spannend werden. Für all diejenigen, die vielleicht den Cardinals Draft nicht ganz so intensiv verfolgt haben. Runde 1, Pick 16 war Walter Nolan. Runde 2, Will Johnson, der ist teilweise auch als Top-10-Spieler gemockt worden. Da gab es dann Injury-Concerns. Zu solchen Dingen kommen wir dann vielleicht auch noch später. Jordan Birch war der Pick in der dritten Runde. Edge Rusher, Runde 4, Cody Simon, Linebacker, Runde 5, Denzel Burke. Ein Cornerback, der einzige Offensivspieler in Runde 6 mit Hayden Connor, ein Offensive Guard.
Sorry, du hast vertauscht. Denzel Burke ist der Cornerback, Hayden ist der Guard.
Entschuldige. Ja, okay, vertauscht. Das ist völlig richtig. Runde 5, Denzel Burke, Cornerback, Runde 6, der einzige Offensivspieler, Hayden Connor. So, und Runde 7, siehst du, du kennst dich jetzt schon besser aus als meine Wenigkeit.
Nein, ich habe nur die Liste vor mir.
Okay, nicht mal ablesen kann ich mehr. Runde 7, Kitan Crawford, Safety von der University of Nevada. Und eine Frage, die von vielen Userinnen und Usern gekommen ist und die natürlich auch mich beschäftigt. Welchen dieser Prospects schaust du dir instinktiv als erstes an? Gehst du da wirklich die Liste durch und schaust dir erst den First-Round-Pick an und dann die weiteren? Oder gibt es Positionen, für die du dich mehr interessierst oder Spielerprofile, für die du dich mehr interessierst?
Ich meine, allein wegen der Schedule vom Draft ist natürlich der First-Round-Draft-Pick den man dann quasi als ersten sieht oder wo man sich denkt, ah, wer ist der? Und dasselbe mit zweiter und dritter Runde dann am nächsten Tag und dann eben die anderen. Aber so am Feld ist natürlich dann egal. Ich meine, wenn natürlich ein Titan gedraftet worden wäre, dann würde er halt in meinem Raum sitzen und dann würde ich den natürlich als ersten kennenlernen und so. Aber ja, also gibt's jetzt eigentlich nicht wirklich so eine Reihenfolge da. Sobald sie bei uns beim Team sind, der First Round Draft Pick, der ist bei uns schon gewesen. Das heißt, den hat man auch so schon als erstes gesehen, weil da natürlich immer ein bisschen mehr Tamtam um den gemacht wird. Der wird eingeflogen mit dem Privatchat und so. Und das wird für die anderen halt nicht so gemacht. Deshalb ja, es gibt so ein paar so Sachen, wo halt der First-Round-Draft-Pick dann irgendwie ein bisschen mehr im Fokus steht. Aber sobald sie dann bei uns beim Team sind, wird da recht wenig Unterschied dadurch gemacht. Bis darauf, dass halt jeder weiß, dass der First-Round-Draft-Pick irgendwie sehr wichtig ist für die Cardinals.
Aber wie ist das dann? Träufeln die dann über die Tage in der Organisation ein? Also sind dann die Day-2-Picks, die am Freitag gemacht worden sind, ab Samstag oder Sonntag in der Facility, die Day-3-Picks, die am Samstag getätigt worden sind, dann Sonntag, Montag, Dienstag. Wie verläuft das?
Also es gibt dann einen Report-Day für die dann alle. Also jetzt müssen die, glaube ich, noch alle gar nicht da sein. Der First-Round-Draft-Pick, der wird halt ein bisschen präsentiert und der hat wahrscheinlich eine Press-Conference gehabt und so. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das für die anderen auch so passiert. Also aber ja, am 8. glaube ich, ist dann der erste Tag, wo die quasi alle da sein müssen und zum Team dazustoßen. Das heißt, da ist dann eigentlich der Tag, wo es losgeht für die. Jetzt haben sie quasi noch ein bisschen Zeit, aber ja, vielleicht der eine oder andere, dass der schon früh in der Facility ist für irgendwelche Media Availability oder irgendwelche Sachen.
Aber was sind jetzt so die Sachen, die dir aufgefallen sind? Oder was, wenn du, als du gelesen hast, Walter Nolan ist der Cardinals First Round Draft Pick. Was schaust du dir an? Die Werte, das Combine Testing, holst du irgendein Mississippi Tape von ihm raus oder lässt dich einfach von der Draft Coverage, die es zu seinem Namen von NFL Network oder ESPN gegeben hat, berieseln? Wie informierst du dich über so ein hoffentlich neues, mutmaßliches Kaliber?
Ja, also ich, der relativ wenig College-Football schaut, weil er irgendwie, also ich habe da irgendwie keinen Bezug dazu und ist irgendwie ein bisschen schwer, den Überblick zu behalten für mich. Das heißt, außer die Leute, die man halt so oder so mitbekommt, so wie Travis Hunter oder so, die halt die ganze Zeit irgendwie in Social Media herumkursieren, die kenne ich dann halt nicht so. Deshalb schaue ich mir dann meistens irgendein Highlight-Tape oder so an, dass ich ein bisschen ein Gefühl dafür habe, wie der spielt, was der ist und wie der halt eingesetzt wurde so bei dem Team oder was er kann. Aber so wichtig, also ich studiere jetzt nicht das Tape von dem, weil der kommt eh zu unserem Verein und dann sehe ich eh firsthand, wie der so ist und was der so für ein Typ ist und ich lerne ihn dann eh kennen, deshalb ja.
1,93 groß, 134 Kilogramm schwer und seit vergangenem Donnerstag hochoffiziell First Round Draft Pick Von all denen in der Draft Class der Cardinals, gab es irgendeine Metric, irgendwas aus der Vita, irgendein Tape-Highlight, wo du gedacht hast, cool, darauf freue ich mich oder bin sehr gespannt, dass dann auch tatsächlich dann ab Mai und spätestens Juni beim Mandatory Minicamp dann auch in Action zu sehen?
Nein, um ehrlich zu sein, nicht. Ich fand nur lustig, also dieses Bild vom Hayden, was ich gesehen habe, als wir den gedraftet haben, da dachte ich mir halt irgendwie, dass der halt ein bisschen älter ausschaut als die anderen. Aber ja, keine, also das ist mehr so ein lustiges Ding. Aber nein, eigentlich habe ich mir nicht irgendwie. Der Walter ist natürlich ein Riesentyp, auch als er bei uns in der Facility schon war, der ist wie so ein Riesenbaby, hat seine ganze Familie dabei gehabt und so. Aber ja, hat recht sympathisch gewirkt, so, aber ja, also das ist meistens so auffällig, so dass umso weiter du unten bist im Draft, dass dein Körper halt einfach entweder nicht so entwickelt ist oder dass du halt noch nicht so eine Athletik ausgebaut hast wie die in der First Round. Und der Walter, der ist halt einfach riesig und wahrscheinlich, wenn er dann am Feld steht, sieht man einfach, wie schnell der trotzdem ist und so. Wir haben eh schon sehr oft drüber geredet, dass das halt einfach Big Man in der NFL ausmacht, dass die einfach so eine Masse mit sich herumtragen und so stark sind, aber sich dann bewegen, als hätten sie 100 Kilo nur.
Wir haben jetzt gerade Hayden Connor angesehen. Also wenn der im Offensive Line Coaching Staff wäre, würde ich es per diesem Bild, das beim Combine wahrscheinlich entstanden ist, genauso glauben. Ist aber erst 23 Jahre alt, jung und ebenfalls massiv. 1,98 groß, 142 Kilogramm schwer. Also ganz viel Beef für die Interior Offensive Line und da kann es gut und gerne sein, dass der schneller als nicht dann vielleicht auch bei den Cardinals regelmäßig Snaps sehen wird. Das ist mal der Teil zu den Arizona Cardinals und zur Draft Class. Da können wir dann beim Mandatory Minicamp sicher auch mehr darüber erzählen, wenn du alle mal in Action gesehen hast, wenn du davor schon im Lockerroom die Gelegenheit hattest, beim einen oder anderen so auch den mentalen Puls zu fühlen. Würde meinen, wir gehen ein Kapitel weiter und springen in Richtung des NFL-Drafts und besprechen den ganz allgemein in unserem
Thema der Woche.
Das Thema der Woche, Draft Review 2025. Und da möchte ich von dir gleich zu Beginn wissen, was denn für dich persönlich die größte Non-Cardinal-Story des Drafts war?
Ja, ich glaube, das muss fast diese Shadur, also das ist auf jeden Fall die Story, über die am meisten geredet worden ist, von Shadur Sanders, der halt irgendwie als zweiter Quarterback überall gemockt wurde und dann fällt er aus der ersten Runde raus und dann fällt er aus der zweiten und dritten und vierten und dann wird er in der fünften Runde genommen und ja, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das für ihn sein muss, weil das, glaube ich, einfach sehr krass sein muss, aber er hat zumindest in dem, was er von sich gezeigt hat, nachdem er aus der ersten Runde gefallen ist, sehr composed gewirkt irgendwie und sehr selbstbewusst und ja, jetzt hat ihn irgendwie nicht so beschäftigt, zumindest nach außen hin. Aber ja, ich weiß nicht, wie sowas passieren kann, ob einfach alle Experten da angelogen worden sind von den Teams oder, keine Ahnung, bezahlt worden sind, dass sie sagen, oh, das ist der zweitbeste Quarterback, aber dass der dann 5 Runden später erst gedraftet wird, das fand ich auf jeden Fall sehr krass. Und ja, das ist meine größte Story.
Ich glaube, dass das ein extrem valider Punkt ist, an dem man so tatsächlich auch nicht vorbeikommt. Und wir zeichnen das am späten Sonntagabend europäischer Zeit auf. Das wird dann am Montag, früh Montagmittag hier in den deutschsprachigen Gefilden auch online gehen und vielleicht ist bis dahin dann noch mehr rausgekommen. Es träufeln da langsam so News, Bits and Pieces raus und irgendwo habe ich jetzt gerade vorher vor der Aufzeichnung noch gelesen, dass Brian Daboll ein Top 30 Visit mit Shadur Sanders hatte, also eben die New York Giants mit Head Coach Brian Daboll und dass er in ein Meeting gar nicht vorbereitet gekommen ist oder zumindest schlecht vorbereitet und in Daboll daraufhin ziemlich gegrillt haben soll mit Fragen und dergleichen, um ihm auch gleich klar zu machen, dass das nicht der Giant Way of Things ist mit schlechter Vorbereitung. Und die NFL kennen, sowas spricht sich natürlich herum, könnte einer der Gründe sein. Bin aber relativ überzeugt davon, dass sich da die nächsten Tage und Wochen noch viel mehr drumherum entwickeln wird und wir dann langsam aber sicher auch Einblicke bekommen werden, was da tatsächlich dazu geführt hat. Ihm persönlich ist es natürlich so nicht zu vergönnen, abgesehen davon, dass er viele Millionen Dollar verloren hat. Ja, wird er jetzt auf ewig dieses Stigma haben, der wahrscheinlich größte Draft-Faller seit langer, langer Zeit, zumindest seit Aaron Rodgers, zu sein, der damals als potenzieller First Overall Draft Pick gehandelt worden ist und dann bis in die 20er gefallen ist, bis sich Green Bay seine erbarmte und damit herum keine ganz schlechte Karriere des Herrn Rodgers gewesen. Das Coole am NFL Draft ist, dass es so ein vorgezogenes Weihnachten für alle 32 Fanbases ist, die an einem Punkt in der Offseason dann langsam aber sicher wieder Hoffnung schöpfen können und ganz viele neue Gesichter in ihren Reihen dann auch haben. Und da würde es mich einmal interessieren, was denn für dich so 3, 4, 5, je nachdem, wie viele du dann wirklich auch gescoutet hast, Prospects waren und wohlgemerkt Prospects, die nicht bei den Cardinals gelandet sind, die aufgefallen sind oder die du sicher weiterhin am Radar haben wirst. Und noch ein kleiner Caveat, auch keine Tight Ends. Also welche Spieler, non-Tight Ends und non-aktuell Cardinals, die in diesem Draft gepickt worden sind von Teams, die du sicher weiter verfolgen wirst im Rahmen deiner Möglichkeiten?
Ja, also den ersten, das ist der Janty. Die Raiders haben ihn genommen. Ich glaube, es ist ein guter Pick. Ich habe zwar gelesen, dass halt die Risk-Reward, dass das halt keinen Sinn macht, wenn du einen Running Back, der noch nie in der NFL war, quasi so viel Geld gibst. Habe ich irgendwo gelesen. Aber ich glaube, das ist ein guter Pick. Ich bin sehr gespannt. Der war ultra dominant letztes Jahr im College. Egal, ob man College geschaut hat oder nicht, wenn man sich nur irgendwie für Football interessiert, dann hat man an dem nicht vorbeikommen können. Deshalb auf den bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was die mit ihm machen, weil er bringt auf jeden Fall alles mit und wie sie ihn einsetzen, wie das Team um ihn herum quasi funktioniert. Der zweite, den ich sehr interessant finde, ist Travis Hunter. Die Jaguars haben ihn gedraftet und ja, ich weiß, ein bisschen aufgelegt, aber es gab schon öfter so diese Stories. Also wir hatten auch mal einen im Team, zwar nicht so wie der Travis Hunter, aber Isaiah Simmons, der war auch im College, hat alles gespielt, also auf der Defense-Seite nur, aber der wurde als Schweizer Messer quasi verwendet, Safety, Linebacker, Edge-Rusher, Nickel-Cornerback, das heißt, die haben den für alles verwendet, aber hat dann in der NFL irgendwie nie so funktioniert oder zumindest bei uns, sie haben es zwar versucht und alles, aber ja, hat dann einfach nicht so translated, dass man ihn wie im College überall aufstellt, sondern man hat ihn dann auf eine Position quasi jedes Jahr neu probiert. Das heißt, ein Jahr war er dann Linebacker, das nächste Jahr war er dann mehr Nickel und dann hat man ihn als Safety noch probiert. Und ja, bin einfach gespannt, wie das. Ich habe ein Interview vom GM gesehen, wo er gemeint hat, ja, er wird hauptsächlich Receiver jetzt mal sein, aber wir werden ihn auf jeden Fall beides trainieren lassen jetzt in den OTAs und schauen. Und ja, aber ich glaube, es ist recht challenging halt in der NFL, weil die Playbooks halt doch sehr viel größer sind als am College und ja, bin gespannt, ob er das beides quasi aufsaugen kann in so kurzer Zeit, dass er auf beiden Seiten starten könnte. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es halt bestimmte Situationen gibt, wo sie sagen, okay, wir bereiten ihn pro Spiel auf, weiß ich nicht, dieses und dieses Third Down vor und er weiß genau, was wir dann spielen werden und in der Situation denken wir einfach, dass er der beste DB für uns ist und dass man das vielleicht sieht, aber mich würde es auch gar nicht wundern, wenn man ihn nur als Receiver sieht im ersten Jahr und sie einfach sagen, okay, wir wollen einfach, dass du mal angenehm in die NFL reinkommst, schau, dass du der beste Receiver bist, der du sein kannst, aber ja, könnte interessant sein, weil er halt auch geäußert hat, dass er beides spielen will weiterhin und als First-Round-Draft-Pick kann man solche Wünsche dann auch manchmal wahrmachen. Und der dritte, über den war auch ein bisschen Pre-Draft so eine Geschichte, ist Campo, der Tackle. Ich glaube, die Browns haben ihn genommen. Browns haben ihn genommen. Und ja,
Patriots,
mit dem war irgendwie
Will Campo.
Patriots, okay. Und da gab es auch eben dieses, oh ja, die Arme sind zu kurz und und das die ganze Geschichte vorm Draft. Und ja, ich glaube, der ist ultra solide und er wird dann zeigen, was er kann am Ende des Tages, ob die Arme zu kurz sind oder nicht. Aber ja, ich glaube, der ist ein super Tackle und denkt, der kann einer von diesen Cornerstones von der Offense sein, die man oft sieht, in richtig guten und auch, wie sagt man, konstanten Offenses, wo halt einfach einer in dieser Line, so Quentin Nelson oder so,
oder Penei Sewell,
wo man um den, genau, wo man dann um den herum bauen kann, oder Bernhard Reimann, wo man um den herum bauen kann dann und ja, voll. Das sind meine drei
Picks. Campbell finde ich sehr cool. Campbell war für mich extrem spannend, weil er am Red Carpet oder dann, nachdem er verkündet worden ist und dann auch sein offizielles Number One Draft Pick Jersey mit Roger Goodell Foto absolviert hatte bei Jamie Erdo, der NFL Network Reporterin innegehalten hat, hoch emotional war, tatsächlich auch ein paar Tränen verdrücken musste, so dankbar war, gedraftet worden zu sein. Und als er dann irgendwie gefragt worden ist, ja, was wirst du tun, um diese Mannschaft besser zu machen, hat er gemeint, ich werde kämpfen und bin bereit zu sterben für dieses Team.
Ja.
Und das sind so Momente, wo man denkt, holy F, das geht offenbar richtig schnell, Identifikation mit einer Franchise, mit einem Team. Aber das sind dann eben diese Tonsetter. Es war kein Zufall, dass der erste Draftpick unter der Ägide von Dan Campbell bei den Detroit Lions eben Penei Sewell war. Und es ist kein Wunder, dass der erste Draftpick in der Ära Mike Vrabel bei den New England Patriots dann auch ein Offensive Lineman ist. Und diese Short Arms und diese ganzen Concerns, da kommen wir dann vielleicht auch noch dazu. Möchte das nutzen, um zur ersten von ein paar User-Fragen auch zu kommen. Und der gute Sönke, das ist wahrscheinlich eine der treuesten Seelen, die wir hier bei Winter Day Football O'Clock auch haben. Der hat sich natürlich gleich gemeldet, dass wir verkündet hatten, dass es eine weitere Folge geben wird. Und der hat folgende Frage dagelassen. Und die ist, wie man das von Sönke gewohnt ist, extrem klug. Ich zitiere sie mal. Wie bewertet Bernhard die neu entbrannte, in Anführungszeichen, Liebe in den vergangenen, als auch in diesem Draft für seine Positionsgruppe? Laporta, Bowers und nun Loveland und Warren in Runde 1. Und wo sieht er die spezifischen Stärken der diesjährigen First-Round-Tight-End-Prospects? Beginnen wir mal bei der Tight-End-Liebe. Ist das spürbar?
Ja, schwer zu sagen. Also so quer durch die Liga glaube ich schon. Und ich glaube, das sind aber immer wieder mal so Trends, kommt mir vor, wo dann ein Jahr Running Backs extrem gehypt werden. Ich glaube, das war irgendwie vor 7 oder 8 Jahren, kann ich mich erinnern, dann Running Backs komplett gehypt und dann halt eben nicht. Dann die letzten paar Jahre kam mir vor, als wäre es mehr die Receiver gewesen. Ich habe jetzt erst wieder einen Post gesehen, von wo irgendwie gestanden ist, ich werde nie vergessen, wie Christian Kirk den Receiver-Markt einfach komplett umgedreht hat. Und das war ein Second String Receiver hier bei uns bei den Cardinals, der halt gut gespielt hat und dann für aber viele Millionen zu den Jacksonville Jaguars gewechselt ist, und alle Receiver nach ihm haben einen besseren Highest Paid bekommen. Und ja, vielleicht entbrennt jetzt sowas wegen dem Vertrag vom Trey bei den Titans, was natürlich extrem nice wäre. Ich würde mich freuen für jeden Titan, der Highest Paid wird oder halt gut bezahlt wird. Aber ja, ich glaube, Coaches und Owner und GMs in der NFL, die funktionieren am Ende des Tages auch irgendwie ganz normal, und die sehen halt, oh, der und der hat Success, die Detroit Lions haben Success mit Sam Laporta, oder die Chiefs, was ist eine Konstante von den Chiefs, Travis Kelce, und die sagen dann, okay, vielleicht sollten wir auch wen draften in der ersten Runde, weil anscheinend sind Titans ja so wichtig. Und ja, deshalb sagen die dann halt, okay, vielleicht machen wir einen Tight End höher als einen Running Back oder als einen O-Liner. So passiert das dann halt meistens. Meistens sind das zwar nur so Trends, die dann auch wieder abflauen. Aber ja, ich denke schon, dass man das so ein bisschen mitbekommen kann. Ob jetzt wirklich so ein Tight End Trend entbrannt ist, weiß ich noch nicht genau. Aber ich glaube schon. Was mir schon auffällt, ist, dass die Tight Ends alle ein bisschen mehr, also vor allem so wichtige Titans, so Trey oder halt so Pass-Catching-Titans. Früher waren das so Gronkowskis und Travis Kelce noch ein bisschen, aber alles so große, lange Titans, starke Titans, und Trey ist ein bisschen kleiner. Sam LaPorta ist eigentlich auch ein riesiger Typ. Vielleicht ist Trey die Ausnahme, aber das ist mir ein bisschen vorgekommen, dass es jetzt okay ist für die Titans, dass sie ein bisschen leichter sind und das mehr Wert auf ihre 40-Time. Und so Kyle Pitts zum Beispiel, der ist eine 4-4 oder irgend sowas gelaufen, aber hat halt keine 260 Pfund, aber es war in Ordnung.
Trotzdem, zwei Titans, binnen 5 Picks gegangen, an der 10 Colson Loveland zu den Chicago Bears, an der 14 Tyler Warren zu den Indianapolis Colts. Hast du dir die Profile der beiden angesehen? Wenn ja, was bleibt da über? Was sind das für Typen?
Ja, den Tyler Warren habe ich, glaube ich, sogar live spielen gesehen, da in der College Championship oder was auch immer, da war ein Spiel bei uns. Ich glaube, da habe ich ihn live spielen gesehen. Der ist halt so mehr so der Prototyp irgendwie, denke ich, also von seinem Gewicht und von seiner Größe und auch wie er spielt. Also der kann beides, der kann blocken, der kann fangen, der macht diese Tough Catches, wo vielleicht nicht jeder Receiver hingreifen wird, weil er weiß, der Safety nagelt ihn gleich. Und der Loveland, der ist ein bisschen mehr, wie ich gerade den Pitts beschrieben habe, der ist halt ein bisschen leichter. Zwar nur dezent, also nicht so Receiver-mäßig leicht, aber bisschen ein anderer Typ Titan. Aber den Tyler Rollen habe ich mehr gesehen und den Loveland noch nicht so viel, aber ja, ich hoffe, beide werden richtig gut sein und bin gespannt, wie sie sich durchsetzen. Ich glaube, was immer recht interessant ist, vor allem für so hohe Draftpicks, ist, es wird auf jeden Fall versucht werden, für beide eine Rolle zu finden. Es ist dann immer recht interessant, wie groß diese Rolle dann ist, weil der Club hätte natürlich gar kein Problem damit, beiden 10 Bälle pro Spiel zu werfen, wenn sie die besten Receiver im Team sind, weil das natürlich den Club bestätigen würde in dem tollen Pick, den sie gemacht haben und so. Aber es ist dann immer recht interessant, so okay, bringt der das überhaupt oder braucht er vielleicht doch noch ein Jahr? Das wird spannend.
Machen wir doch gleich weiter mit klugen Fragen von Usern. Dennis hat sich gemeldet und fragt, wie ist das für dich, wenn das neue Draft-Talent in der Facility ist? Stellst du dich gleich bei allen vor? Sie sich bei dir? Hat man da überhaupt gleich Kontakt? Ich frage unter anderem wegen einem Video, wo Kyler Murray sich bei der kompletten Familie Nolan vorgestellt hat. Du hast schon angesprochen, dass Walter Nolan mit der Familie in Arizona aufschlug. Der war da gerade in der Facility offenbar beim Essen und Kyler Murray und ein paar andere Spieler sind sofort in Richtung Tisch marschiert und haben alle artig begrüßt. Wie funktioniert das normal? Oder wie funktioniert das vielleicht, weil Dennis das auch gefragt hat, in deinem konkreten Fall? Du dich bei ihnen, sie dich bei dir?
Ja, also ich glaube, normalerweise funktioniert das ein bisschen, weiß ich nicht, normaler. Also es waren ja Kameras auch dabei beim Kyler und so. Und gehört halt irgendwie dazu, wenn man Kyler Murray ist, dann ist das halt auch irgendwie so, dann wollen die das halt auch filmen und so. Aber normalerweise ist das halt, keine Ahnung, du sitzt dann halt irgendwie beim Tisch gemeinsam und du kennst den noch nicht und dann sagst du, hey, ich bin der Bernhard, wie heißt du? Und so lernt man sich dann halt meistens kennen oder ja, also funktioniert halt, passiert halt so und ist nicht so wie bei ihm jetzt, wo man absichtlich hingeht und sagt, hey, ich kenne dich noch nicht.
Ist aber auch nicht so hierarchisch geregelt, dass man sich beim Quarterback vorzustellen hat, sondern alles easy und auf Augenhöhe, dass auch ein undrafted Tight End Trey McBride ganz normal begegnen kann und nicht irgendwie ehrfürchtig vor ihm erstarren muss.
Ach so, nein, gar nicht. Also vor allem die Rookies, die kommen ja daher quasi. Natürlich ein First-Round-Draft-Pick, der weiß, dass er ein bisschen anders behandelt wird, aber so Rookies, für die ist das alles neu und keine Ahnung, die meistens wollen die sich halt auch dann irgendwie so vorstellen, aber ja, nein. Also gibt es so eine Hierarchie und das ist ja auch gut und wichtig, aber es sind alles Menschen und man kann mit jedem von denen reden und ich weiß, der Monty und so, die sagen das irgendwie gefühlt in jedem Interview, von wegen, dass sie People draften und nicht nur Spieler. Und am Anfang dachte ich, dass das so ein bisschen klischee-mäßig ist, aber ich finde schon, dass man merkt, also dass unser Team irgendwie anders vibet als das Team davor, was mit Kingsbury und so war. Es wirkt einfach so, als weiß ich nicht, also es gibt keine von diesen Divas oder wo einer sagt, na, ich bin wichtiger als du oder ich verdiene das mehr als du, und sondern irgendwie ziehen alle am gleichen Strang, und jeder weiß natürlich, dass am Ende des Tages eine Hierarchie entstehen muss, weil es gibt nur 53 Leute, die am Active Roster sind, und es gibt nur einen Starting Titan und was auch immer. Aber wir wissen auch alle, dass wenn wir alle am selben Strang ziehen, dass wir uns besser machen, und deshalb, ja, man, natürlich, es ist Profisport und man merkt die Hierarchie, aber es ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie toxisch oder als ob ich mich bei irgendwem nicht vorstellen könnte oder als ob ich nicht mit einem Rookie reden würde oder so. Also es ist alles ganz normal und alles ganz easy.
Weil du die positiven Vibes angesprochen hast, da passt es perfekt, dass eine ultra spannende Frage von Luis daher gekommen ist, und das Ganze aber jetzt noch vor, langsam aber sicher die ganzen Infos raustrickeln, was mit Shadur war, was zum Fall geführt hat. Der glaube an Tag 2 des Drafts geschrieben, das müsst ihr jetzt nochmal nachschauen. Ich kann diese Character Concerns über Shadur nicht mehr hören. Von jemandem wie dir on the inside, was sind wirkliche Red Flags, was Charakter anbelangt? Und wie schnell merkt man, ob jemand ein, pardon my French, Idiot ist?
Ja, ich meine, mit manchen Menschen vibet man natürlich irgendwie ein bisschen besser oder ist halt irgendwie schnell auf derselben Wellenlänge. Das kennt man, glaube ich, aus dem normalen Leben auch, wo man jemandem Hallo sagt und dann denkt man sich, der ist irgendwie komisch oder so. Das gibt's natürlich immer. Aber ich glaube, was wichtig ist, dass die Spieler oder die Leute halt auch verstehen, dass das kontrollierbar ist, wie man mit anderen Leuten umgeht. Selbst wenn man jetzt mit wem nicht komplett gut kann, kann man verstehen, okay, das ist jetzt hier meine Arbeit oder was auch immer, das ist mein Team und ich will, dass das irgendwie eine gute Moral hier ist und dass das alles angenehm läuft. Und dann kann man sich auch irgendwie besser verhalten und nicht irgendwie sagen, boah, rutsch mir den Buckel runter oder lass mich in Ruhe oder irgendwas, oder halt einfach so asozial gegenüber dem ist. Und ich glaube, das macht dann eben Spieler aus mit Charakter-Concerns und ohne. So, ich glaube, jeder Spieler hat eben so Leute, mit denen er nicht kann, aber es gibt dann eben Spieler, die das einfach rauslassen und sagen, keine Ahnung, eben so, du bist ein Arschloch und es fickt dich, oder keine Ahnung was, ich bin besser als du, was mache ich hier überhaupt, so irgendwie. Die haben dann halt irgendwie keinen Filter, und zumindest aus meiner Perspektive sind das dann Spieler, die vielleicht so Character Issues oder Character Concerns erregen können. Wenn ich GM wäre auf jeden Fall und mir kommt das so vor in diesem Meeting oder wie auch immer die das beurteilen wollen, weiß ich auch nicht ganz, ob sie dann auf Instagram schauen und sagen, okay, der ist irgendwie leibend oder nicht. Aber wenn sie das Gefühl haben, okay, der ist irgendwie, der stellt sich übers Team oder stellt sich über andere und dem ist egal, wie er rüberkommt und der will einfach sein Ding durchziehen, dann würde ich als GM wahrscheinlich sagen, okay, sorry, aber brauche ich nicht. Finde ich sicher irgendwen anderen, der genauso gut ist, oder vielleicht eine andere Position, die ich auch brauche. Also ja, das Risiko würde ich als GM oder Head Coach jetzt, glaube ich, nicht eingehen. Aber ich glaube, es ist einfach immer sehr schwer zu sagen, bevor der Typ wirklich im Building ist, weil ich glaube, wird man es auch, oder vielleicht mal in der Schule, weiß ich nicht, da war man in einer Klasse und hat sich irgendwie mit keinem so wirklich verstanden oder hat sich irgendwie ein bisschen fehl am Platz gefühlt. Und dann ist man vielleicht in eine andere Klasse gekommen, wo es komplett anders war, und dann wird man ja auch ein bisschen zu so einem anderen Mensch und kann sich vielleicht ein bisschen mehr entfalten oder eben weniger. Deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass vielleicht rüberkommt, als wäre das ein kompletter Assi, aber einfach, er hat sich halt einfach nicht wohlgefühlt im College oder wurde schlecht behandelt, und deshalb wurden eher mehr die negativen Seiten von ihm zum Vorschein gebracht, und wer weiß, vielleicht passt er perfekt zu deinem Team in der NFL rein, und wenn du ihn als Spieler so liebst, vielleicht nimmt man das dann in Kauf, dass man sagt, okay, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, aber mir ist jetzt das Risiko wert.
Hängt sich auch vom Führungspersonal ab, und gerade mit 6 incoming Draftpicks, die auf der defensiven Seite des Balles sind, wenn man bedenkt, dass da jetzt nicht nur ein Buda Baker weiterhin in Cardinal-Land werkt, sondern auch ein Calais Campbell zurück ist. Ich glaube, das sind zwei, die sehr schnell auch entsprechend leaden können. By example, versteht sich. Eine User-Frage gab es noch und dann habe ich zum Abschluss noch eine Frage meinerseits. Der gute Hermann hat geschrieben und ja, wir haben insgesamt dann vier Fragen oder wir werden vier Fragen gehabt haben an dieser Stelle und alle vier sind von den Herren der Schöpfung gekommen. Wir freuen uns auch sehr, wenn uns wieder die eine oder andere Frau schreiben möchte. Das Ganze übrigens auch gesammelt dann oder wird gesammelt mitgenommen zwischen hier und unserer Folge über die Mandatory oder rund um das Mandatory Minicamp, wenn man uns jetzt schon auf Social Media irgendwie schreibt, was einen denn interessiert. Wir versuchen hier echte NFL-Insights mit Niveau und Tiefgang zu generieren und alles, was euch die nächsten 1,5-2 Monate interessiert, werden wir dann auch Mitte Juni entsprechend behandeln. @bernhard.seiko, @martinpfanner auf Instagram wären die Anlaufstellen und ansonsten auch die E-Mail-Adresse footballoclock101@gmail.com. Die letzte Frage von einem User, die gekommen ist, die kam von Hermann. Und der schreibt, schön, dass es auch Off-Season-Content von euch gibt. Ich bin über eure Super Bowl-Berichterstattung voll reingerutscht und freue mich auf die neue Folge. Mich würde interessieren, wie es dir, Bernhard, letztes Jahr ging, als Tip Ryman gedraftet worden ist. Hast du dir gedacht, shit, noch ein Konkurrent oder eher, cool, das wird eine coole Competition?
Ich glaube weder noch. Also weiß nicht, ist ein bisschen schwer natürlich. Weiß man vor allem, wenn so ein spezifischer Talent wie der Tipp, so da weiß man, okay, das ist ein Blocking-Talent. Das ist nicht so, okay, vielleicht ist ein Receiving-Talent oder so ein Allrounder, so, sondern das war ein Blocking-Talent, das war halt klar die Rolle, die ich versucht habe zu füllen. Natürlich denkt man sich dann, vor allem weil es ein Second-Round-Draft-Pick ist, okay, irgendwo zart, weil der wird auf jeden Fall spielen, weil es halt ein Second-Rounder ist. Aber auf der anderen Seite, genau über das, was ich gerade eben geredet habe, denkt man sich dann im zweiten Atemzug oder im zweiten Gedankengang dann irgendwie auch, okay, vielleicht kann ich das eine oder andere von ihm lernen oder vielleicht ist es auch gut, weil dieser eine Sprung zum Active Roster ist sowieso ein sehr weiter für mich und es wird wahrscheinlich eh sowieso über Practice Roster und dann activated, wenn sich jemand verletzt oder so. So muss es wahrscheinlich eh laufen für mich. Vielleicht ist es ganz gut, dass ich den habe, kann von dem was lernen, kann in seinem Schatten so ein bisschen stehen und falls es dann halt nicht passt bei ihm, dann bin ich quasi in der Lage, da reinzusteppen. Aber ja, man versucht natürlich, solche Gedanken ein bisschen wegzulassen. Natürlich war es leimender, wenn die nur undrafted Titans da um mich herum hätten, aber auf der anderen Seite läuft das halt nicht so. Ich glaube, bis jetzt jedes Jahr, wenn wir ihn gedraftet haben, dann haben wir ihn gedraftet und wenn wir keinen gedraftet haben, dann hatten wir irgendeinen Veteran Free Agent. Das heißt, es gibt immer Competition und das ist halt auch die NFL irgendwo. Und das ist auch irgendwie das Schöne daran, weil wenn man dann am Feld steht, dann weiß man, dass man sich das auf jeden Fall verdient hat und dass einem nichts ausgehändigt worden ist. Deshalb ja, also ich glaube, Initial Reaction war neutral. Dann die zweite, wo man halt realisiert, was das für einen selber bedeutet, ist ein bisschen so, okay, zart. Aber die dritte war dann relativ positiv wieder, wo man sich halt denkt, okay, was kann ich daraus gut oder was ist gut für mich aus der Situation und wie kann ich das Beste aus der Situation machen?
Letzte Frage für gut 1,5-2 Monate an dich von mir. Und die hätte gut und gerne auch im Arizona Cardinals Blog kommen können, aber vielleicht dann zum Ausklang dieses Gesprächs genau richtig platziert. Du bist nicht mehr der einzige Österreicher in Diensten der Arizona Cardinals. Die offizielle NFL-Page, die spiegelt das noch nicht wider, welche undrafted Free Agents dann bei allen Clubs dann auch untergekommen sind oder dann sein werden. Bei den Cardinals steht da noch nichts, aber diverse Newsportale haben schon vermeldet. Valentin Senn, Left Tackle, Tiroler Herkunft, bei den Raiders ausgebildet, ist von den Cardinals als undrafted Free Agent unter Vertrag genommen worden. Wie hast du von den News erfahren? Gab schon Kontakt und wie cool ist es, dass Deutsch künftig wahrscheinlich die zweithäufigste Muttersprache im Cardinals Lockerroom sein kann?
So true. Ja, crazy, einfach kleine Welt. Irgendwie, wir haben vor Off-Record kurz noch geredet, dass es mittlerweile echt einige deutschsprachige Leute in der NFL gibt, bei Teams, also aktive Spieler, geschweige denn, wie viele es insgesamt jetzt mittlerweile schon sind, die mal in der NFL gespielt haben. Deshalb wäre auf jeden Fall sehr cool. Er ein Raider, ich ein Viking, aber jetzt beide Cardinals, irgendwie sehr cool, wie das halt so gelandet ist. Und voll, also ich hab so erfahren, dass er mir geschrieben hat, Roomies, Fragezeichen. Und dann war ich so, bist bei uns. Oder ich habe es halt auch noch nicht gesehen gehabt in den Dings, war glaube ich noch nicht draußen. Aber ja, war sehr cool. Freue mich natürlich sehr für ihn und ja, vielleicht können wir das ein bisschen etablieren. Vielleicht müssen die Coaches jetzt anfangen, Deutsch zu reden.
Sehr, sehr coole Entwicklung. Zwei Österreicher bei den Arizona Cardinals. Das wird über die restlichen OTAs und dann vor allem auch mit dem Mandatory Minicamp und im Training Camp extrem spannend werden. Was ist dein Plan jetzt bis hin zum Mandatory Minicamp, bis wir uns an dieser Stelle bei Winter Day Football O'Clock wieder hören dürfen?
Ja, also ich meine, das ist jetzt natürlich das dritte Jahr für mich schon unter dem Coaching-Staff und das Playbook fühlt sich schon wie eine dritte Muttersprache dann schon an, nach Englisch und Deutsch. Deshalb, das läuft auch schon ganz gut, aber einfach da versuchen, noch Details besser zu machen und wirklich gut vorbereitet dann ins Minicamp und danach ins Trainingscamp zu starten. Ja, ansonsten jetzt die Offseason noch voll nutzen, stark werden, schnell werden, slash bleiben und ja, einfach zusammenwachsen mit dem Team. Es ist wieder ein neues Team ein bisschen und Spaß haben an der ganzen Sache, weil dann, sobald Trainingscamp beginnt, ist eh nur Business und die Saison ist auch lang, deshalb ja, genieße ich die Zeit jetzt relativ eigentlich viel, wo halt mehr dieses Zusammensein im Vordergrund steht und auch der Spaß an der ganzen Sache nicht zu kurz kommt. Und ja, aber am Ende des Tages, das Ziel ist immer noch dasselbe und so, dass ich das Team schaffen will und ja, das wird dann hoffentlich nach dem Trainingscamp passieren.
Wir werden uns diesem Ziel langsam annähern. Wir gehen wieder in eine kleine Off-Season-Pause. Rund um das Mandatory Minicamp der Arizona Cardinals gibt's uns beide dann wieder auf die kollektiven Ohren. Wer Fragen hat, bis dorthin gerne @martinpfanner, @bernhard.seiko auf Instagram oder footballoclock101@gmail.com. Das hat sich richtig angefühlt, Bernhard. Schön, dich wieder einmal gehört haben zu dürfen. Schön, dich auch gesehen haben zu dürfen. Freut mich sehr, dass es dir in der Wüste gut geht und freue mich insofern jetzt schon auf das nächste Mal. Wünsche dir bis dahin alles Gute.
Vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut und bis bald. Football. 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 Football.